Die vielen Blockiererinnen aus Heiligendamm. Auch über ein Jahr nach Beginn der Revolten will sich eine internationalistische Praxis nicht so recht einstellen. Trotz allen gelungenen Abendveranstaltungen, Solidaritätsaufrufen und Demonstrationen zum arabischen Frühling und zu den Kämpfen gegen die Austeritätspolitik in Südeuropa.
Warum scheint es heute so schwierig, eine linke Alltagspraxis internationalistischer Solidarität zu entwickeln? Sind die bestehenden Ansätze und Konzepte von Internationalismus oder internationale Solidarität heute eigentlich noch aktuell? Braucht es vielleicht einen neuen Begriff, der den antinationalen Diskursen Rechnung trägt? Und unter welchem Namen auch immer, wie kann ein neuer Internationalismus aussehen?
Um diese und andere Fragen zu diskutieren, haben wir uns drei Gäste eingeladen heute.
Die Aktivistin und Buchautorin Friederike Habermann.
Hallo.
Elias von Adopt the Revolution.
Hallo.
Und Kelly, aktiv in der interventionistischen Linken und war aktiv auch bei der Vorbereitung der Krisenproteste jetzt im Mai in Frankfurt und ist international vernetzt.
Hallo.
Ja, hallo und schön, dass ihr da seid, den Weg gefunden habt zu uns heute. Durch das Programm Führen wiederum und ab und zu eine Frage stellen, werden wir und wir, das sind Tim, das bin ich und
Berit, hallo.
Berit, hallo.
Ja. Wir beginnen jetzt unsere Sendung mit unserem ersten Gast. Das ist Elias Pirabo. Du hast gemeinsam mit einem Freund und dann auch nach und nach noch vielen anderen Menschen das Projekt Adopt a Revolution ins Leben gerufen. Wir werden uns nun also den arabischen Aufständen als erstes zuwenden, die im Winter 2010 ihren Ausgang nahmen und bis heute noch in einigen Ländern anhalten. Was verbirgt sich denn jetzt eigentlich hinter eurem Projekt?
Ja, unser Projekt Adopt a Revolution ist eigentlich ein Projekt von deutschen und syrischen Aktivisten, das wir gemeinsam entwickelt haben, was ganz konkret den Versuch macht, in den arabischen Frühling zu intervenieren und sozusagen eine Praxis zu entwickeln, wie Solidarität aussehen kann. Sprich, was wir gemacht haben ist, wir haben in Syrien die lokalen Komitees, also lokale Aktivistinnenkomitees, die sich nach Ausbruch der Revolution gebildet haben, die unterstützen wir aktiv durch Spenden, die wir hier in Deutschland sammeln.
Was war denn eure Motivation dazu? Also warum gerade Syrien?
Warum? Ich glaube, die Motivation war mehrfach. Syrien ergibt sich sicherlich daraus aus persönlichen Kontakten, weil das die nächstliegende Erfahrung war. Ich habe ja schon gesagt, das waren deutsche Aktivisten, wie ich zum Beispiel, die in Syrien selber waren, die auch Kontakte nach Syrien hatten, aber auch syrische Aktivisten hier als auch in Syrien, wo es sozusagen schon Kontakte gab. Es war auch Syrien, weil wir sicherlich mit einer Faszination aus diesem arabischen Frühling rausgegangen sind, der unglaublich rasant gekommen ist. Tunesien hat ja kaum jemand mitgeschnitten über die Weihnachtsfeiertage, dann war schon sozusagen Ägypten da. Und bei Syrien, als sich das im März sozusagen andeutete, dass da nochmal eine neue Form von Aufstand, eine neue Form von Selbstermächtigungskämpfe sich andeutete, glaube ich, war auch ein bisschen weiterer Vorlauf, um auch so ein Solidaritätsprojekt zu starten.
Du sprichst von neuen Formen der Selbstermächtigung. Was genau zeichnete sich da ab oder was habt ihr da genau erlebt?
Ich glaube, die neue Form bezieht sich vor allem sozusagen auf die Quantität. Also, dass diese ganze Region so aufsteht, also sozusagen, dass die vor allem etwas jüngere Menschen, aber natürlich längst nicht nur, sozusagen flächendeckend, dass wir ganze Volksaufstände haben, die nicht mehr in, wie vielleicht früher, eher einer bestimmten Ideologie geprägt waren, sondern ganz andere Selbstermächtigungskämpfe sozusagen da drin haben. Ganz viel durch Würde, ganz viel für Freiheit und Demokratie. Also eher ein Stück diffus, aber trotzdem ganz klar gegen bestimmte Formen von Herrschaft und für bestimmte Formen der Aneignung von politischen Rechten auf die Straße gehen.
Und wie sieht das jetzt genau aus? Was genau macht ihr in eurem Projekt?
Was wir machen ist, dass wir versuchen, eigentlich versuchen wir mit dem Projekt drei Sachen zu verwirklichen. Das eine ist ganz konkret, die Aktivistin in Syrien zu unterstützen in ihrer Arbeit, sprich ihnen Geld zu geben, damit sie sich versteckte Wohnungen, sichere Kommunikation leisten können, aber auch sozusagen ihre Bedarf für ihre Proteste. Das ist sozusagen der eine Schritt, den wir machen. Das zweite ist, dass wir versuchen, den Aktivistinnen, die dort aktiv sind, eine Stimme hier zu geben, sprich die schreiben Reports, wir versuchen Interviews zu vermitteln, wir probieren sozusagen die Stimme von dieser Grassroots-Bewegung, was es ja sozusagen faktisch in Syrisch ist, hierher auch zu transportieren. Und das Dritte ist schon, dass wir perspektivisch versuchen, eine Form von Zusammenarbeit oder Austausch darüber auch hinzubekommen, sozusagen, was können wir von deren Selbstermächtigungskämpfe sicherlich auch ganz stark lernen und sozusagen, was können sie von unserer Praxis sozusagen ausschöpfen.
Du sprichst da jetzt immer von einem Wir. Ist Wir ein Teil von Bewegung, von Aktivistinnen? Seid ihr eher Einzelpersonen? Wer ist das Wir und wer lernt dann auch von den Aktivisten in Syrien?
Das ist eine gute Frage. Wir ist in dem Zusammenhang, sind das vor allem deutsche und syrische Aktivistinnen hier in Deutschland. Linkere Aktivistinnen, die vorher im Klima- oder im Antira-Bereich unterwegs gewesen sind, die viel sozusagen auf anderen Feldern schon gemacht haben, für die gleichzeitig aber auch für die meisten der arabische Frühling sozusagen eine ganz neue Dimension darstellt. Wer lernt von diesen? Das ist genau eine dieser Aufgaben, zu sagen, genau das probieren wir ja zu vermitteln. Durch Veranstaltungen, auch durch Artikel, durch Diskussionen anzutragen, zu sagen, da passiert irgendwas, das ist von einem unglaublichen Wert, da kann man, glaube ich, auch unglaublich viel noch drin lernen. Das lohnt es sich anzugucken und das probieren wir ja auch in eine Linke hier rein zu transportieren.
Das, also man sieht und liest und hört ja auch immer wieder von Forderungen, die eine Bewaffnung des Widerstands in Syrien fordern. Ist ja keine kleine Frage, sage ich mal. Ist ja sehr, sehr akut. Wie steht ihr in eurem Projekt denn zu dieser Frage? Also du hast ja...
Genau, wir unterstützen primär und sozusagen absolut die Komitees, die sozusagen den zivilen Widerstand gehen, die nicht sich Bewaffnung vorgeschrieben haben. Das haben sie von sich sozusagen aus erklärt. Daran arbeiten wir auch. Es gibt in Syrien eine relativ starke Trennung zwischen einer Bewaffnung und sozusagen dem zivilen Arm der Bewegung. Wir haben keine richtige Meinung dazu, ob es sozusagen eine legitime Form von Schutz für sowas wie Demonstrationen oder sowas gibt. Worüber wir uns ganz klar aussprechen, ist die Frage von sozusagen Bewaffnung von außen und einer militärischen Intervention. Da sozusagen sind wir klar gegen und das äußern wir natürlich auch in diesem Konflikt. Aber unsere primäre Solidaritätsarbeit richtet sich in diesem Fall sozusagen an den unbewaffneten Widerstand, weil wir da ganz andere Kämpfe und Vorstellungen haben, was uns auch die Aktivisten gleich wieder transportieren.
Bevor wir jetzt gleich weitergehen zu unserem nächsten Gast, würde mich doch nochmal interessieren, wie war das, als ihr da ganz am Anfang hingegangen seid? Man muss ja so ein Land erstmal verstehen, man muss einen Konflikt verstehen, man muss sich ja auf eine Art, muss man ja auch Partei ergreifen mit Aktivisten, die unterstützen, die anderen unterstützt ihr nicht, habt ihr ja gerade gesagt. Was waren da so die Schwierigkeiten? Oder das ist ja immer die Schwierigkeit bei praktischer internationalistischer Arbeit. An was erinnerst du dich noch besonders?
Ich glaube, es gab vor allem viel, viel Angst auf unserer Seite, also ganz stark Angst, sozusagen was falsch zu machen, ganz stark Angst, irgendwie erstmal die ganzen Fallen von internationaler Solidaritätsarbeit, die ganzen Diskurse nicht zu kennen, die in den letzten Jahrzehnten sozusagen darüber aufgemacht worden sind, ähnliche Konfliktmuster rein zu geraten. Also ich glaube, diese Ambivalenz zwischen auf der einen Seite braucht es da eine konkrete und einfach schnelle Unterstützung, auf der anderen Seite gibt es natürlich eine ganz lange Tradition auch wieder von internationaler Zusammenarbeit oder Solidarität eher gesagt, die höchst problematisch ist. Ich glaube, das stand ganz am Anfang, stand diese Angst und genau deswegen haben wir auch mehrere Monate versucht, zumindest ansatzweise das in verschiedenen Foren und mit verschiedenen Leuten zu auch diskutieren, um zu gucken, wie können wir mit dieser Angst von unserer Seite, also der Ohnmacht, dieser Handlungsohnmacht, die wir irgendwie gespürt haben, wie können wir irgendwie mit dem umgehen?
Ja, vielen Dank, Elias. Das war Elias Perabo von dem Projekt Adopt a Revolution. Über das Projekt findet ihr unter dem gleichlautenden Titel Adopt a Revolution nämlich eine sehr gut aufbereitete Internetseite mit Hintergründen, Beteiligungsmöglichkeiten und Spendenaufrufen. Jetzt gibt es einen kleinen musikalischen Einschub der russischen Riot Girls Pussy Riot, die eben auch zivilen Ungehorsam üben und dafür zurzeit auch ordentlich Schwierigkeiten kriegen. 3 von 4 sind eingeknastet. Auch eine Möglichkeit, internationale Solidarität zu üben.
Начальником! Вроде поспала, день снова улетать. звучит, послышен ли себе перенести свой суд, чтобы рай встал. Достаточно груб, пиздец, сексистов, ёбаных буддистов.
So, das waren die russischen Pussy Riot, ziemlich laut, ziemlich schnell, mit ihrem Song frei übersetzt, zumindest laut Google Übersetzer, Putins Glamour brennt. Es wird darin abgerechnet mit, ja, der Regierung Putin und mit allerlei sexistischen Tendenzen in Russland selbst. Jetzt aber zurück zu unserem Thema Internationalismus. Das ist ja auch dazu ein bisschen gehört mit Berit. Was haben wir denn als nächstes?
Genau, wir haben jetzt Friederike Habermann bei uns im Studio. Hallo und schön, dass du gekommen bist. Du bist Aktivistin der ersten Stunde der globalisierungskritischen Bewegung. Warst in Chiapas, kennst die intergalaktischen Treffen, People's Global Action, hast auch die Aktivitäten gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm und Rostock miterlebt. Friederike, wir haben ja eben über das Projekt Adopt a Revolution gehört, ein Projekt, das sehr schnell intervenierte in die arabischen Aufstände und Solidarität organisierte. Wenn wir nochmal so zurückblicken in die Geschichte der internationalen Solidarität, zurückblicken vielleicht auch in die 60er, 70er Jahre, hätte dieses Projekt eigentlich damals auch sich entwickeln können oder hat es da verschiedene Etappen in der Geschichte des der internationalen Solidarität, hat es die geben müssen und ist das einfach ein neuartiges Projekt oder ist das auch was, was in den 60er, 70er hätte passieren können?
Also eigentlich ist es ja fast typischer für 60er, 70er als jetzt die Globalisierungsbewegung, weil früher ja wir üben Solidarität mit ganz hoch gehalten wurde und das so die Form der Solidarität war. Und die Globalisierungsbewegung zeichnet sich ja dadurch aus, dass Kämpfe miteinander verbunden worden sind und wir eben begriffen haben, dass wir nicht solidarisch mit sind, sondern dass wir nur gemeinsam kämpfen können. Aber deshalb will ich jetzt nicht sagen, das ist oldschool und ist blöd, sondern auf dem BUKO, also auf dem Kongress zu Internationalismus vor einem Monat oder so war ich auf einer Arbeitsgruppe zu Adopt the Revolution und da war wirklich so voll die Konsumhaltung, ja, was macht ihr denn da und ist das überhaupt eine Diktatur? Während ich auch so mit der Einstellung hingegangen war, wir gucken jetzt, wie wir selbst auch solidarisch sein können. Und da kam erstmal von den Leuten nichts, was mich sehr genervt hat. Aber ich habe auch meine eigene Ohnmacht gefühlt, dass ich auch nicht wusste, wie setze ich jetzt da an, meinen Kampf mit Syrien zu verbinden, außerhalb von Spenden.
Mhm. Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal dann, gut, du sagst, das ist durchaus auch was Neuartiges. Und was hat sich eigentlich verändert durch die globalisierungskritische Bewegung? Was für eine neue Epoche hat es vielleicht eingeleitet in der Geschichte der internationalen Solidarität der radikalen Linken?
Ja, es gilt ja eigentlich immer Seattle als sozusagen der Auftakt der Globalisierungsbewegung. Das ist zweifach falsch. Zum einen, weil es schon zum Beispiel 1988 hier in Berlin einen Widerstand gab gegen IWF und Weltbank damals, der viel mehr Autos kaputt gemacht hat oder was auch immer man da irgendwie an Quantität messen will im Vergleich zu Seattle. Aber es gab damals eine völlige Unverbundenheit mit anderen Kämpfen, was hinterher auch von den Aktivisten so analysiert worden ist und auch gesagt worden ist, auf so einer theoretischen Ebene oder politischen Ebene, wir kommen eigentlich gar nicht zusammen, sondern wir sind parallel. Und mit den Zapatistas dann Mitte der 90er Jahre ist erst so das Verständnis entstanden, sehr symbolisch auch mit Marcos, Subkommandante Marcos, der dann Geld gespendet hat für streikende Arbeiter in Turin, dass es eben nicht Solidarität mit ist, sondern wie die Zapatistas sagen, wir alle haben unsere Kämpfe und wir müssen sie verbinden. Und bei People's Global Action, was dann daraus entstanden ist und worin ich aktiv war von Anfang an, ist der Spruch über dem Manifest, wenn du nur kommst, um mir zu helfen, kannst du gleich zu Hause bleiben. Wenn du deinen Kampf mit meinem verbinden willst, dann können wir vielleicht was zusammen anfangen. Und das ist für mich sehr aussagekräftig.
Ja, also um das nochmal kurz zu erklären, vielleicht für diejenigen, die das nicht so oder das nicht kennen, das nicht wissen, wenn du von den Chiapas oder von den Zapatistas sprichst, dann meinst du natürlich den zapatistischen Aufstand der EZLN 1994 im Süden Mexikos, wo eine linksgerichtete, vor allen Dingen von Indigenen unterstützte Guerilla eben als Reaktion auf ein Freihandelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada sich erhoben hat und seitdem dort Gebiete besetzt hält.
Ja, leider nicht mehr so richtig besetzt hält, aber genau. Und 1996 war das erste intergalaktische Treffen, was Berit ja auch schon angesprochen hatte, wo damals 3000 Menschen aus aller Welt in den Urwald kamen. Heute ist das ja irgendwie von der Quantität gar nichts mehr, aber es war schon so alle Bewegungen aus aller Welt, die sich von der zapatistischen Politik angesprochen fühlen, sind mal zusammengekommen. Und die Zapatistas haben das eigentlich international salonfähig gemacht, diesen Ansatz zu sagen, es geht um alle Herrschaftsverhältnisse zu einem Zeitpunkt übrigens, wo ja, Kapitalismus seine Hochzeit schlechthin hatte, niemand das hinterfragt hat, auch Kapitalismus wieder anzugreifen und eben auch mit diesem Verständnis, wir fangen schon mal bei uns an, es geht nicht darum, dass wir die Macht ergreifen, dann machen wir wieder irgendeine Scheiße, sondern wir müssen immer demokratisch bleiben und sozusagen in einem emanzipatorischen Prozess bleiben.
Und wenn man nochmal guckt, was waren jetzt hier die Formen, vielleicht auch Lernprozesse, die Bewegung hier ausgemacht hat, gelernt hat von den Zapatistas, was ist da das Spezifische gewesen?
Ja, ich denke, dass schon viel auch in der autonomen Bewegung oder auch in Ansätzen hier war. Es war jetzt nicht nur einfach Lernen, ich denke, es geht eher so um dieses salonfähig machen. Was nochmal wesentlich war Mitte der 90er Jahre, war, dass dann so die Faszination eben auch über die üblichen linken Gruppen hinausging weltweit. Und People's Global Action, was sich dann aus dem zweiten Intergalaktischen herausgebildet hat, setzte sich wirklich zusammen aus Basisbewegungen aus der ganzen Welt. Ob das jetzt Maoris aus Neuseeland oder Fischer aus Sri Lanka oder Dienstmädchen aus Ecuador oder auch die Pestgewerkschaft in Kanada war. Aber ganz wesentlich indigene Bewegungen, Bauernbewegungen aus Indien oder was weiß ich. Und damit eben wirklich die marginalisiertesten dieser Welt. Und das ist kein Zufall, dass dann erst Seattle so sichtbar wurde, weil es nämlich in den USA war und es waren Leute wie wir, die eben nicht so marginalisiert sind, ich war auch dabei, die da gehört wurden und sich sichtbar machen konnten. Und dieser ganze Anfang der Globalisierungsbewegung bis heute völlig unbekannt ist und danach auch in dem Protest, ich meine, wenn wir Heiligen Damm-Proteste hier hatten, das ist ja alles wieder verloren gegangen, wirklich in Kontakt zu sein mit solchen Basisbewegungen. Das ist was, was wir jetzt sicherlich auch sozusagen als Manko haben, wenn es darum gehen würde, wieder so die unterschiedlichen Widerstände zu verbinden, global.
Warum ist das verloren gegangen, kann man sich natürlich fragen. Gleichzeitig gab es ja immer wieder Bestrebungen, auch verschiedenste Bewegungen zusammenzubringen, wie beispielsweise bei den Weltsozialforen, die sich ja stärker dann auch noch regionalisierten, also nicht nur einmal im Jahr in Porto Alegre stattfanden, sondern eben auch kontinental bezogen waren.
Ja, wobei selbst bei den Weltsozialforen es immer so war, dass sie sehr stark von Nichtregierungsorganisationen getragen worden sind, dass sich in Porto Alegre, aber auch in Indien, als es einmal da war, das sehr herausgebildet hat. Also in Indien sogar so, dass die ganzen Basisbewegungen zwei andere Gipfel gemacht haben und gar nicht am Weltsozialgipfel teilgenommen haben. Das sind so die Feinheiten, die dann hier unter den Tisch fallen, weil man immer denkt, die Globalisierungsbewegung ist sozusagen eine homogene Bewegung. Aber das Problem ist halt immer, wer spricht. Also auf den Weltsozialforen ist es sehr akademisch, sehr männlich, sehr weiß. Also diese ganzen üblichen hegemonialen Kriterien haben auch da durchaus gegriffen. Und da muss man halt immer wieder gegen ankämpfen.
Erstmal vielen Dank. Wir machen jetzt, kommen noch mal zu einem Musiktitel, denke ich.
Ja, genau. Und zwar wird der Faden der Frauenbands hier ein bisschen weitergezogen mit einer chinesischen Punkrock-Band Hang on the Box mit Yellow Banana. Um was es genau geht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe aber immer wieder so ein bisschen Ohrwurm-Charakter und ja, wenn man jetzt ein bisschen das biegen möchte, ist es bei unserem Thema heute auch ein bisschen so. Man weiß nicht so richtig, wo man ansetzen soll, aber irgendwie versucht man es doch immer wieder und es bleibt ein bisschen was hängen, hoffentlich. Hang on the Box, Yellow Banana. We'll be right back. Hang on the Box mit Yellow Banana. Ja, jetzt geht's inhaltlich weiter. Nämlich hat uns ja vor der Musik Friederike Habermann recht facettenreich und konkret die Anfänge und Kennzeichen der globalisierungskritischen Bewegung beschrieben. Diese Bewegung kennzeichnet, wie viele andere soziale Bewegungen auch, eben Aufschwünge, Niedergänge, lokale Besonderheiten. Und für die Radikale in der Linke war und ist bis heute Heiligendamm jedoch auch ein wichtiger Bezugspunkt. Also ich bin jetzt auch ein bisschen jünger zum Beispiel. Ich weiß, dass das für mich damals ein Riesending war und ziemlich schrecklich, dass ich damals arbeiten musste und nicht freigekriegt habe, um dorthin zu fahren. Aber Elias, du warst, wenn ich richtig informiert bin, ebenfalls in Heiligendamm aktiv. Dein thematischer Bezugspunkt war nach den Protesten gegen G8 in Deutschland die neu entstehende Klimabewegung. Dann hast du dich Anfang 2011 eben mit den arabischen Aufständen, spezifischer mit den Umwälzungen in Syrien eben beschäftigt. Elias, da standest du ja mehr oder minder ohne Bewegung im Rücken da, oder?
Ja, da stand ich ohne Bewegung da und das war ja auch für mich selbst sozusagen ein Stück überraschend, wie auch sozusagen dieser ganze arabische Frühling insgesamt überraschend war. Trotzdem heißt es sozusagen ohne Bewegung, die Vorstellung von transnationalen, internationalen Kämpfen, die sozusagen da stattfinden, die auch im Klimathematik stattfinden, die im antikapitalistischen Bereich stattfinden oder in anderen Bereichen, Migration zum Beispiel, das ist sozusagen ja ein Ansatz, der, glaube ich, erst dazu geführt hat, dass ich überhaupt die Initiative da mit Syrien sozusagen fortgeführt habe. Das heißt, auch wenn sozusagen die Bewegung, die konkrete Massenbewegung oder was auch immer gefehlt hat an diesem Punkt, ist auch die Methodik oder der Gedankengang, der zu diesem Projekt geführt hat, logische Konsequenz daraus.
Hat sich das in deiner Wahrnehmung in der Zeit danach verändert? Also haben sich mehr Leute positionieren können, als ein bisschen Zeit ins Land ging? Oder würdest du weiterhin sagen, es ist eine Leerstelle in der radikalen Linken, in der klimaaktivistischen Bewegung? Oder wie würdest du das bewerten?
Ich glaube insgesamt, dass der arabische Frühling zwei Sachen für die radikale Linke gezeigt hat. Ich glaube, das eine ist, dass es doch relativ deutlich geworden ist, wie wenig Kontakte, Solidaritätsadressen sozusagen überhaupt noch von einer radikalen Linke in den arabischen Raum gibt. Ich glaube, das hat verschiedene Ursachen. Das ist einmal natürlich die ganze Debatte in Deutschland über Antideutschen, Nicht-Antideutsch. Dann geht das weiter sozusagen über 11. September bis hin zu einem strukturellen rassistischen, antiarabischen Rassismus, den es, glaube ich, in Deutschland gibt. Aber auf jeden Fall war relativ deutlich, dass bei Ägypten als auch noch stärker bei Syrien es doch kaum Kontakte, Solidaritätsadressen sozusagen oder einen Austausch gab, der, glaube ich, Voraussetzung ist auch, um das zu machen, was Friederike eben gesagt hat, um eine Gemeinsamkeit daran zu entwickeln, also wirklich Ansprechpartner zu haben, mit denen man sozusagen gemeinsam Projekte machen kann, die sozusagen weiter sich entwickelt. Und ich glaube, das hat sich über das letzte Jahr verbessert. Es gibt viele Veranstaltungen dazu, es gab sozusagen eine erste Runde, es gab Aktivistinnen aus den arabischen Ländern, die sozusagen hier waren. Trotzdem bleibt natürlich mit der zunehmenden Entwicklung da unten und mit einer gewissen Ernüchterung, zumindest auf dieser Seite, wie die Geschehnisse in Ägypten, aber auch natürlich in Syrien jetzt laufen, bleibt, glaube ich, eine Skepsis. Und es mehren sich, haben wir zumindest das Gefühl, die Stimmen, die sagen, naja, siehst du, jetzt kommt da die Islamisten irgendwie, die ihr macht. Und das ist ein bisschen das, was wir auch erwartet haben.
Wir hatten...
Friederike, wieso, also glaubst du denn, dass diese Solidaritätsarbeit da so besonders schwer ist? Also im Fall von Lateinamerika schien das ja auch ein bisschen leichter zu gehen oder gab es da einfach mehr Vorlauf? Ich meine, diese Länder Syrien, Ägypten, ich sag mal, die sind ja jetzt auch nicht erst gestern vom Himmel gefallen, diese Menschen dort. Warum ist das so, also fällt das in diesem lateinamerikanischen Fall so viel leichter?
Ja, ein paar Gründe hat Elias ja schon angesprochen. Ich denke, für viele Frauen ist es vielleicht auch nochmal ein bisschen schwieriger, sich da einzubringen. Aber es hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass Lateinamerika immer sehr sexy war und man da gerne hinfährt und die Sprache ist auch nicht so schwer. Das fällt mir schon auf meine Ohnmacht, wenn ich Nachrichten bekomme, dass es ein Massaker in Indien gab, dass ich überhaupt keine Kanäle habe, an die ich das weiterleiten kann. Weil sich hier niemand für die sehr, sehr starken sozialen und auch spannenden Bewegungen in Indien interessiert. Also es hat viel auch mit Lust, Laune und Mode zu tun, sage ich jetzt mal.
Ich glaube, ein Aspekt, der noch sozusagen dazukommt, das hatte ich ja eben schon kurz erwähnt, ist, glaube ich, schon nochmal, dass man in Lateinamerika immer noch stärker eine ideologische Vision sozusagen dahinter hatte. Gell? Also sprich eine Form von Sozialismus 21. Jahrhunderts oder die Sherpas mit ihrer ganz klar auftretenden Agenda. Oder also ich finde, das findet sich meines Erachtens in diesen arabischen Aufständen, die wirklich so Volksaufstände sind, die extrem schnell gewachsen sind und kaum sozusagen Führungspersonen entwickelt haben über die ganze Zeit. Also weder in Ägypten noch in Syrien kann man sowas wie Leadership, Führungsleute irgendwie identifizieren. Man kann auch keine klare Agenda identifizieren, sondern es sind eigentlich Aufstände, die in Syrien zumindest in der Provinz begonnen haben und dort sozusagen auch ihre Basis haben, quer durchs Land, in ganz, ganz vielen kleinen dezentralisierten Komitees, in ganz vielen kleinen dezentralisierten Protesten, die sozusagen stattfinden. Und ich glaube, das macht natürlich einen Anknüpfungspunkt, wenn es kein gemeinsames ideologisches Projekt gibt, macht das natürlich viel schwieriger. Ich finde übrigens ganz kurz, letzter Satz dazu, ich finde, es gibt eine bestimmte Parallele zu Deutschland wiederum in Bezug auf diese Occupy-Proteste, wo ja auch eine radikale Linke total Probleme oder Berührungsängste am Anfang hatte, weil es da kein klares Konzept gibt, gell? Sondern auch, weil da die Leute auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, hier stimmt irgendwas nicht und wir wollen uns das irgendwie aneignen, aber wir haben jetzt erstmal keine klare ideologische Agenda.
Ja, okay, vielen Dank erstmal noch für das Gespräch. Wir müssen, glaube ich, auch schon ein bisschen auf die Zeit schauen. Deswegen jetzt noch ein kleines Stück Musik, diesmal von ER80, Zweifel heißt der Titel, und kommentiert so ein bisschen das Patriarchat, wenn man so will. Zweifel seien erlaubt, doch ich sage allgemein, die Richter werden wieder Männer sein. Ja.
Wenn man der Bibel glauben kann, stand am Anfang der Geschichte ein Mann. Zweifel seien erlaubt, doch ganz allgemein, wage ich zu behaupten. Und da er seine Vorherrschaft glaubt, warum sollte er sich schämen? Und da kein Leben gebären kann, warum soll er es da nicht nehmen? Wenn man der Bibel glauben kann, steht am Ende das jüngste Gericht. Zweifel seien erlaubt, doch ganz allgemein, wag ich zu behaupten, die Richter werden wieder Männer sein. Die Richter werden Männer sein. Die Richter werden Männer sein. Die Richter werden Männer sein.
Ja, die Musik von ER80 und jetzt hier im Studio die Carrie. Die war auch aktiv, oder du, Entschuldigung, du bist ja hier, du warst auch aktiv in einem internationalen oder internationalistischen Zusammenhang, beziehungsweise bist es noch, nämlich bei den Blockupy-Aktionen in und um Frankfurt erstmal. Da ging es ja um die Europäische Zentralbank, das heißt, wir kommen jetzt irgendwie auf so einen europäischen Kontext wieder zurück. Und würde ich da erstmal ganz allgemein fragen, wie du diese Arbeit dort sozusagen empfunden hast, was ihr dort gemacht habt, was habt ihr vorbereitet, was war der Ausgangspunkt da, genau, sozusagen?
Ausgangspunkt war der Wunsch seitens vielen Aktivisten in der BRD, aber auch in ganz Europa, irgendwie diese Krisenbewegung Ausdruck zu geben und auch in Deutschland. Und dazu gab es ein Treffen Januar, wo auch international besucht war. Und da wurde entschieden, dass wir im Frühling Aktionstagen, es war noch nicht klar, ob in Frankfurt oder Berlin, aber dass wir das machen sollten. Und dann hatten wir im Februar eine Aktionskonferenz, wo die Form dieser Aktionstagen entschieden wurde. Und wir hatten dabei drei Zielsetzungen. Einerseits ein starkes Zeichen internationale Solidarität zu senden, und zwar aus Deutschland, also aus, manche sagen Herz in der Bestie, aber das ist ein sehr unbestrittener Begriff, Genau, aber man kann auch darüber reden, ob das vielleicht ein veraltetes Verständnis internationaler Solidarität war. Darauf würde ich auch später vielleicht eingehen. Unser zweiter Wunsch war, die alte, neue und neueste Sozialbewegungen zusammenzubringen. Also Gewerkschaften und dann auch die globalisierungskritische Bewegung sollte neu aktiviert werden. Und dann auch die neuesten Sozialbewegungen, also sprich Occupy, Indignados und alle irgendwie zusammenkommen in Frankfurt, Finanzzentrum Europas und gegen Spardiktat, gegen Troika und auch gegen Kapitalismus demonstrieren.
Wie war das denn, Kelly? Du hast gesagt, es gab ein Treffen, ein international besuchtes Treffen, ein europaweit besuchtes Treffen im Januar. Oder wer hat diese Ideen sich gesetzt? Wer hat sich zusammengefunden? Aus welchen Ländern kamen die Menschen?
Also das kam von unterschiedlichen Gruppen, von der interventionistischen Linke, von ATTAC, von der Linkspartei auch, von Occupy, also vor allem Occupy Frankfurt und von Gewerkschaften. Also am Anfang war noch die GB dabei, Verdi, genau.
Bezugspunkt ist oft dieses Treffen im Januar dieses Jahr. In einigen anderen südeuropäischen Ländern kämpfen die Leute gegen Sozialsparmaßnahmen schon über ein Jahr. Würdest du, eben hatten wir das schon sagen, dass die Occupy-Bewegung hier die Solidarisierung mit anderen Ländern im Zuge der EU-Austeritätspolitik sehr spät begonnen hat, oder ging das schnell los? Wie ist da eure Perspektive drauf?
Also ich würde sagen, das hat nicht so spät angefangen, sondern am 15. Oktober letztes Jahr, 2011, sind auch in Berlin so 10.000 Leute auf die Straßen gegangen. Und das war auch irgendwie dieser Impuls, wir haben keine feste Ideologie, aber wir wollen was aneignen. Und da gegenüber stand auch, würde ich sagen, so die Linke ziemlich skeptisch. Das hat ein bisschen gedauert, also das ist immer noch nicht irgendwie vollkommen. Es gibt aber, also die Occupy-Bewegung ist in der BRD ziemlich schwach. Aber es gibt, also die sind vernetzt und es langsam vernetzen sich auch andere linke Gruppen aus der BRD mit der Occupy-Bewegung im Ausland. Ja.
Okay, das ging jetzt quasi los wieder mit sowas, was man, naja, als eine Art großes Zusammenkommen oder große so eine Art Gipfel-Analog in Frankfurt, wenn man so möchte. Also der globalisierungskritischen Linken kann man ja, wenn man möchte, auch sowas wie Gipfelhopping vorwerfen. Ist von verschiedenen Seiten gemacht worden, beziehungsweise auch verschiedenen anderen Bewegungen. Es wird immer nur zum nächsten größeren Event eben mobilisiert, sich vernetzt eben, um das zu machen, diese großen Events eben. Siehst du dort Chancen, dass das irgendwie anders laufen wird, eine andere Art von Kontinuität reinkommt?
Ja, also ich glaube, ein wesentlicher Unterschied zwischen Gipfelhopping und das, was wir in Frankfurt gemacht haben, ist eben, dass keine defensive Strategie war. Also es gab keinen Gipfel, es gab nichts in Frankfurt, sondern wir haben diese Agenda gesetzt sozusagen und dahin mobilisiert. Und aus meiner Erfahrung würde ich sagen schon, also das ist auch ein Punkt, worüber wir also viel reflektieren und auch problematisieren, aber durch die Mobilisierung, was auch eine Praxis ist, entsteht etwas Kontinuierliches und damit gehen wir jetzt weiter. Also die Kontakte, die Vernetzung, die dadurch entwickelt wurde.
Okay, vielleicht noch eine kurze Frage, bevor wir weiter mit Musik noch mal kurz machen. Es gibt ja auch ein anderes Bündnis, das eben nach Frankfurt mobilisiert hatte und das, also vor euch schon, das M31-Bündnis, also zeitlich vor den Blockupy-Sachen. Wie ist denn das Verhältnis zu den Menschen? Und weil du sprichst ja von Vernetzung und von Kontinuität, also gibt es dort Anknüpfungspunkte oder ist das quasi so eine Lagersache, also gab es da schon eine Spaltung?
Keine Spaltung, sondern da ist auf jeden Fall eine solidarische Beziehung und das war in der BRD hauptsächlich ums Ganze und mit denen haben wir zusammen den antikapitalistischen Block bei Blockupy gemacht. Genau, also die hatten ein bisschen andere Zielsetzung und wir auch, aber das bedeutet nicht, dass wir nicht solidarisch zusammenarbeiten.
Okay, das ist sehr, sehr schön zu hören. Jetzt passend zum Thema nochmal ein ein bisschen längeres Lied, mal schauen, ob was ausspielen können, und zwar von Schleimkeim, den Ostpunkern schlechthin, Geldschein. Ja, das ist das Mittel des Kapitalismus sozusagen, des Neoliberalen. Das ist die Geschichte eines Geldscheins aus seiner eigenen Sicht.
Ich bin ein süßer Geldschein, geh von Hand zu Hand, wechsel ständig den Besitzer und nicht das aufgedruckte Land. Ich war schon in Hongkong und das schon in Wien, selbst in einem Inder-Job in Ost-Berlin. Ich bin ein süßer Geldschein, bleib keiner Sache treu, ob ich heute Menschen schade und sie morgen wieder erfreu. Das liegt nicht in meiner Macht, das gibt auch keinen Sinn, da ich nur ein Mittel zum Zwecke bin, da ich nur ein Mittel zum Zwecke bin. Ein Geldschein sein, ein Geldschein sein, ein Geldschein sein. Einst in gute und in böse Sachen verwickelt sein. Heute kauft man nicht mehr Blumen für die Liebste ein. Doch morgen schon kann ich der Lohn für eine und was sein. Doch morgen schon kann ich der Lohn für eine und was sein. Ein Geldschein sein, ein Geldschein sein, ein Geldschein sein. Heißt in gute und in bösen Sachen verwickelt sein. Heute kauft man mit mir Blumen für die Liebste ein. Doch morgen schon kann ich der Lohn für eine und was sein. Doch morgen schon kann ich der Lohn für eine und was sein. Ich bin ein süßer Geldschein, meine Heimat ist die Bank. Dort liegt fast jede Währung sicher im Panzerschrank. Dollars aus den USA, auch Franken aus der Schweiz. Umso mehr man von den Zeit, umso größer wird der Guide. Ich bin ein süßer Geldschein, steh voll im Verkehr. Ich bestimm die Richtung, der Rest läuft hinterher. Zuhälter Mensch, oh, schick mich auf den Strich. Zinsen nennt ihr den Gewinn, den er kassiert für mich. Zinsen nennt ihr den Gewinn, den er kassiert für mich. Ein Geldschein sein, ein Geldschein sein, ein Geldschein sein. Heißt in gute und in böse Sachen verwickelt sein. Heute kauft man mit den Blumen für die Liebste ein. Doch morgen schon kann ich der Lohn für eine und das sein. Doch morgen schon kann ich der Lohn für eine und das sein. Geldschein sein, ein Geldschein sein, ein Geldschein sein. Heißt in gute und in böse Sachen verwickelt sein. Heute kauft man mit mir Blumen für die Liebste ein. Doch morgen schon...
Ja,
so, da ging gleich ein anderer Hintergrundsound über in die Musik. Das hast du mitgebracht, Kelly, von einer der letzten Demonstrationen in Frankfurt? Oder was hast du uns da mitgebracht?
Genau, das war von der Demonstration am Samstag. Das war die einzige legalisierte Veranstaltung Blockupy Frankfurts. Und da waren wir zu 30.000 auf den Straßen in Frankfurt. Und ich fand diese Aufnahme ganz schön, weil am Anfang, also das fing damit an, no Troika, no border, fight German order. Und dann ging es in Anti-Kapitalista rein. Und also der erste zeichnet ganz gut, was wir eigentlich in Frankfurt machen wollten. Also irgendwie die deutsche Bestimmung oder das Spardiktats sichtbar machen, transparent machen, den Diskurs hier in der BRD ein bisschen drehen, zusammen dagegen kämpfen und dann, was auch ganz spannend ist, also alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, Antikapitaliste war diese Parole, die am meisten auf der Demo gesagt wurde. Und das war keine linksradikale Demo, es war auch eine linksradikale Demo, aber es war ein sehr breites Bündnis und das ist sehr interessant. Also.
Mhm, das hat dem Protest nochmal eine Wendung gegeben oder einen klar antikapitalistischen Ausdruck. Wir wollen für die letzten Minuten, die wir jetzt nochmal haben, alle drei Gäste nochmal zusammenbringen. Kelly kommt ja aus, haben wir gerade gehört, den Krisenprotesten rund um Blockupy Frankfurt. Dann haben wir hier Elias für Adopt a Revolution und Friederike, die Geschichte der globalisierungskritischen Bewegung. Ihr habt auch in den letzten 45 Minuten gehört, was neue kleine Versuche der Suchbewegung oder neue Versuche internationaler Solidarität sind. Friederike, wo ist eigentlich die globalisierungskritische Bewegung geblieben? Ist die da drin? Ist die auch in den Projekten, in den Soli-Projekten von Adopt Revolution? Ist die, findet sie sich in Blockupy und wo ist sie geblieben?
Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass ich in People's Global Action aktiv war und dass das überwiegend aus Basisbewegungen bestand. Und diese Bewegungen sind natürlich in ihre Kämpfe vor Ort sehr verstrickt. Und das ist auch der Punkt, weshalb ich People's Global Action hinterher traure, dass viele dieser Bewegungen sagen, sie haben keine Möglichkeit mehr, auf globaler Ebene wirklich gehört zu werden oder gemeinsam aktiv zu werden. Für diejenigen, die im Norden aktiv waren, würde ich sagen, wir machen jetzt dies und jenes. Sind die wenigsten, denke ich, sind auf Sofa zurückgekehrt, sondern sind eben in anderen Bewegungen aktiv.
Mhm. Was würdet ihr dazu sagen? Fällt euch da, habt ihr, du würdest dich auch begreifen als globalisierungskritischer Protestteil oder ist das eher nicht so deine Richtung, Elias?
Also ich kann, glaube ich, zu der personellen Kontinuität halt relativ wenig sagen. Ich habe schon ganz stark das Gefühl, dass natürlich die Vorstellung, das globaler zu denken und in der Form auch gemeinsame Kämpfe zu haben, dass das natürlich eine deutliche Rolle gespielt hat. Gell? Also auch jetzt in Bezug auf Syrien vielleicht noch sehr wenig ausgeprägt, weil es da einfach keine Connections zu gibt, aber die das Aufgreifen der Platzblockierer vom Tahrir dann später in Madrid und über ganz Europa sich, das sind ja schon Formen, wo man sozusagen die Kämpfe schon globaler denkt und sich auch guckt sozusagen, wo kann man was irgendwie voneinander lernen, und das sehe ich schon, dass es da eine Kontinuität gibt.
Hat das für dich einen wichtigen Bezugspunkt gehabt oder du bist auch eine jüngere Aktivistin, vielleicht ist das auch gar nicht so dein Bezugspunkt gewesen?
Persönlich nicht, aber für unsere Kämpfe auf jeden Fall schon. Also es gibt auch viele persönliche Kontinuitäten, aber auch in der Praxis. Also ich glaube, das, was wir jetzt versuchen zu machen, machen wir, weil so viele Leute so viele Erfahrungen in der globalisierungskritischen Bewegung gemacht haben und auch zum Beispiel die Praxis des Zivilungehorsams oder auch also wie man sich vernetzt und auch diesen neuen Impuls der internationalen Solidarität. Also da ist, das ist sozusagen unser Ausgangspunkt jetzt. Wird versucht so auch daran zu arbeiten, aber das ist erstmal Ausgangspunkt und das ist sehr wichtig.
Gerne noch einen Nachtrag dazu. Es ist vielleicht kein Zufall, dass so seit 2-3 Monaten innerhalb dieser alten People's Global Action Strukturen gerade diskutiert wird, dass wir sowas machen müssten, jetzt nicht People's Global Action, sondern sozusagen aus Bewegungen heraus, der Begriff ist jetzt nicht feststehend, aber er fiel schon mal, ein neues Manifest, in dem wir festhalten, in dem, was wir wirklich wollen. Jetzt nicht total festgeschrieben die Utopie, aber wofür wir eigentlich stehen. Und ich denke, dieses Konzept von wirklicher Demokratisierung, das ist ja was, was es in der Globalisierungsbewegung gab, was es im arabischen Frühling gibt und was es in Occupy gibt. Und auch das Spannende jetzt finde ich eigentlich nicht die Verkürzung auf Banken in die Schranken, das finde ich ganz furchtbar, sondern das, was da passiert, auf Plätze zu gehen, sich den Raum anzueignen, sich die Zeit anzueignen und auch sich dann zu organisieren, das Essen ist immer da. Das heißt, man organisiert sich ja sogar wirtschaftlich eigentlich. Und da kommen, ich sage jetzt mal das Stichwort Commons auch in den Raum, da kommen wirklich so neue Richtweisen, wo es lang geht, werden da sichtbar, die auch in den Bewegungen sehr häufig schon eine große Rolle spielen. Und ja, da kommt es für mich gerade so ein bisschen zusammen.
Also ich glaube auch, dass es deutlich mehr zusammengekommen ist als in den letzten Jahren. Also man merkt ja schon über Internationalismus, der, ich komme sozusagen, bin auch etwas jüngere Generation da, für mich auch sich immer sehr verstaubt angehört hat und irgendwie so Partytücher in den 80ern und sonst irgendwas sofort verbunden war. Das Gefühl habe, dass es jetzt doch eine deutlich stärkere, auch sexy Form sozusagen von Internationalismus wieder gibt und es deutlich mehr Bezüge gibt. Und ich glaube, da bin ich relativ positiv gestimmt gerade, wie die Entwicklung ist, auch wenn sie bestimmt noch etwas dauert.
Ja, da würde ich auch Friederike zustimmen. Also ich glaube, Demokratie ist der Begriff, mit dem wir also hier auch weiterarbeiten wollen müssen. Und ich glaube, dass es auch eventuell eine Herausforderung für die deutsche Linke ist, jetzt also vielleicht sich mit Demokratie auseinanderzusetzen und nicht nur die K-Frage zu stellen.
Mhm. Endlich sozusagen auch wieder wirklich eigene Themen auf die Agenda zu setzen mit, ja, okay, ich habe ein bisschen an meinem Mikro rumgefummelt, ich bin gerügt worden, das ist ganz richtig. Eigene Akzente zu setzen sozusagen, eigene Wege zu finden, damit man etwas hat, über das man eigentlich sprechen kann, beziehungsweise für das man kämpfen kann. Das ist so ein bisschen die Suche gerade. Wir haben gar nicht mehr so lange Zeit, sollte das schon unsere Einleitung zum Schlusswort sein?
Genau, an dieser Stelle müssen wir im Prinzip anfangen, unseren Studiogästen zu danken. Vielleicht könnt ihr noch mal in einem Satz sagen, was ihr euch wünscht, wie es jetzt bei euch konkret weitergeht. Und in einem ganz kurzen Abschlusssatz noch einmal. Der Reihe nach willst du kurz anfangen, Kelly? Wie soll es weitergehen, internationale Solidarität? Was würdest du dir wünschen, was wäre ein Erfolg?
Das ist schwierig zu sagen, ohne sehr abstrakt zu sprechen, aber ich wünsche mir auf jeden Fall eine lokale Praxis, die, und jetzt nutze ich ein Stichwort aus Spanien, aus der spanischen Bewegung, jetzt transversal ist, also Unterschiede nicht, also anerkennt und irgendwie gleich sieht und einbezieht.
Mhm. Ja, ich glaube, ich würde mir wünschen, dass sozusagen von einer radikalen Linken in Deutschland ist sozusagen, sich die Leute die Mühe machen, wirklich die Komplexität und die Schwierigkeiten und die hässlichen Seiten, die natürlich der arabische Frühling aufbringt, sozusagen zu betrachten und zu gucken, was ist denn das Wertvolle da drin und daran weiterzuarbeiten und dann im zweiten Schritt, glaube ich, zu einem größeren Miteinander zu den arabischen Aktivisten zu kommen.
Ich würde mir wünschen, dass Occupy nicht einfach nur eine Nordbewegung bleibt und dass der arabische Frühling nicht sozusagen, also dass diese Kämpfe zusammenkommen und auch mit den anderen Basisbewegungen weltweit zusammenkommen und dass man sich immer mehr darauf konzentriert, einfach schon mal anzufangen mit den Prinzipien, wie wir uns untereinander organisieren wollen.
Mhm. Dann nochmal vielen Dank an euch, auch natürlich an unsere Technikerinnen, Techniker und genau. Eifrigen Zuhörerinnen, die wir hier schon aktiv haben.
Genau. Und unsere Mitarbeiterinnen, die uns auch mit, also was heißt Mitarbeiterinnen, unsere, die mit bei uns im Radioteam waren, Judith und Christian, vielen Dank. Nils vom Studio Ansage in der Kreuziger Straße in Berlin. Vielen
und
Dank.
Die letzten Sekunden nutzen wir jetzt noch, um die nächste Aranka anzukündigen. Die da erscheint, sagen wir, im Herbst. Angeplant und eben zu dem großen Thema Internationalismus und da gibt es viele Debatten, die wir hier nur anschneiden konnten, sicherlich auch nochmal aufgegriffen.
Also. Genau, wer sich auch dann nochmal ein bisschen tiefergehend mit der Geschichte des Internationalismus auseinandersetzen möchte, Verweis auf Moe Hirlmeier Internationalismus in der Reihe Theorie.org. Vielen Dank fürs Zuhören, auf Wiedersehen.
Watch out, 'cause Johnny's got a gun.